Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Erlebst du Lobpreis? Wie geht es dir mit der Anbetung? Kannst du jedes Lied von ganzem Herzen und aus tiefster Überzeugung mitsingen? Oder fällt es dir vielleicht auch manchmal schwer, in den Lobpreis einzusteigen? Wir haben gesungen, dir gehört mein Lob, wenn der Weg nicht einfach ist. Dir gehört mein Lob im Schmerz. Dir gehört mein Lob, egal was passiert. Dir gehört mein Lob. Aber lässt sich das wirklich zu jeder Zeit so einfach bekennen? Ich denke, jeder von uns kennt diesen Satz, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Wie du gerade auch schon gesagt hast und wie wir gerade schon gehört haben, wie viel Leid einfach unter uns ist. Und jeder trägt sein Paket mit sich, jeder hat sein Paket dabei. Und jeder bringt sein Paket mit in den Gottesdienst. Wir bringen all das Gute mit, das uns beschäftigt und das wir erleben, aber eben auch all das Schwere und all das, was uns die Woche über nicht in Ruhe lässt. Und dieses Paket kann ganz unterschiedlich gefüllt sein. Mit Stress, mit Erschöpfung, mit Verzweiflung, mit Konflikten, mit Trauer, mit Verlust, mit Ungewissheit. Diese Liste lässt sich ja sehr weit fortführen eigentlich. Und wenn wir dann zum Lobpreis anstimmen, dann singen wir davon, dass wir Gott ehren für seine Gnade an uns, für seine Barmherzigkeit, für das, was er an uns tut. Wir singen davon, dass wir ihm unser ganzes Leben geben wollen, egal was passiert. Was aber, wenn uns genau das nicht gelingt? Was, wenn wir nicht einfach so auf Lob und Dank umschalten können, weil dieses Paket so schwer ist und weil wir es nicht einfach wie eine Jacke an die Garderobe hängen können und für die Zeit des Gottesdienstes vergessen können? Und weil sein Inhalt so viele Fragen aufwirft. Warum, Gott? Warum musste das passieren? Wieso tust du nichts? Wo bist du? Wie kannst du ein liebender Gott sein und gleich so viel Leid zulassen? So kann es in schweren Zeiten schnell passieren, dass wir eine Art Widerspruch empfinden zwischen dem, was wir in Anbetungsliedern singen und dem, was wir selbst empfinden. Und als ich selbst diese Krisenzeit erlebt habe, von der ich vorher erzählt habe, habe ich diesen Widerspruch auch erlebt. Auf der einen Seite wollte ich Gott loben und anbeten, ja, ich wollte ihm Lieder singen. Aber in den fröhlichen Texten und in den Liedern vieler Anbetungslieder habe ich mich nicht wiederfinden können. Ich habe lange versucht, diesen Widerspruch dadurch zu überwinden, dass ich aus eigener Kraft im Glauben stark bleiben wollte. Ich habe versucht, mein Leid vor dem Gottesdienst abzugeben und dann aus eigener Kraft, eben aus Gehorsam heraus vielleicht einfach auch, Gott eben weiterhin Lob und Dank entgegenzubringen. Ich musste aber mit der Zeit feststellen, dass diese Vorgehensweise das Problem nicht löst. Und ich glaube, wir gehen ein sehr hohes Risiko ein, wenn wir versuchen, unser Leid in Anbetung zu ignorieren und so zu tun, als würde es uns wirklich nichts ausmachen. Dann besteht die Gefahr, dass zu dem ohnehin schon vorhandenen Leidensdruck ein frommer Leistungsdruck hinzukommt. Und dass wir uns sogar selbst noch weitere Lasten in unser Paket legen. Zum Beispiel Bibelverse, die wir oft auf Leid anwenden, aber vielleicht gar nicht immer uns der Kontext so bewusst ist. Ja, seid in allen Dingen Gott dankbar. Freut euch, wenn ihr in mancherlei Versuchung kommt. Der Herz gegeben, der Herz genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Lasst dir an meiner Gnade genügen. Und auch versuche, Leid zu erklären und die Frage nach dem Warum selber zu beantworten. Es muss Schuld in deinem Leben sein. Vielleicht hast du nicht genug gebetet. Vielleicht hast du nicht genug geglaubt. Vielleicht will Gott dir etwas beibringen. Wenn wir aber einen Weg finden wollen, Anbetung aus ganzem Herzen und freiwillig zu leben zu können, dann ist ganz entscheidend, dass wir unser Verständnis von Anbetung an der Bibel ausrichten und dass wir das biblische Bild von Anbetung verstehen wollen. Denn das zeichnet durchaus ein Bild von Anbetung, durch den es möglich ist, Anbetung im Leid von Herzen leben zu können. Das habe ich selber für mich so auch einfach auch erlebt und erleben dürfen. Deswegen möchte ich heute drei ganz wesentliche Aspekte von Anbetung darstellen und herausgreifen, die wir uns, glaube ich, gar nicht oft genug vor Augen führen können, wenn wir Anbetung auch in schweren Zeiten leben können wollen. An ihnen können wir nämlich erkennen, dass Anbetung nicht erst da anfängt, wo wir Gott Lob und Dank entgegenbringen, sondern dass sogar Klage, wenn wir sie vertrauensvoll an Gott richten, eine Form der Anbetung sein kann. Ein erster Aspekt von Anbetung ist, dass es darum geht, anzuerkennen, dass Gott Gott ist und dass wir es nicht sind. Vergesst weiter zu klicken. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass wir in der Regel zwischen Lobpreis und Anbetung nicht groß unterscheiden? Wir sagen Lobpreis und Anbetungslieder, Lobpreis und Anbetungsmusik, Lobpreis und Anbetungszeiten. Okay, Anbetung ist auch Lebensstil und das ganze Leben soll Gott ehren. Aber was genau heißt das eigentlich? In der Bibel sind Lobpreis und Anbetung auch eng miteinander verbunden. Es gibt aber trotzdem Schwerpunkte und ich glaube, es ist wichtig, dass wir sie kennen und verinnerlichen. So sind Begriffe, die im Hebräischen und im Griechischen für Loben stehen und Preisen stehen, vor allem in Bibelstellen zu finden, in denen Menschen ganz konkret Gottes Hilfe erfahren haben und deswegen danken. Sie empfinden Dankbarkeit Gott gegenüber, weil er gnädig an ihnen gehandelt hat. Zum Beispiel stimmt das Volk Israel in 2. Mose 15 ein Loblied für Gott an, nachdem er sie durch das Schilfmeer geführt hat. Und in Lukas 18, Vers 43 wird Gott von der Volksmenge gelobt, nachdem Jesus einen Blinden geheilt hat. Im Lobpreis wird Gott also vor allem mit Liedern und Worten dafür geehrt, dass er zugunsten von Menschen gehandelt hat. Anders ist es in Bibelstellen, in denen es um Anbetung geht und in denen Begriffe vorkommen, ja, die man mit Anbeten und Anbetung übersetzen kann. In solchen Stellen wird eher ein Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen deutlich. Zum Beispiel in Johannes 4, Vers 23. Es kommt aber die Stunde, und die ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Das Wort, das wir im Griechischen des Neuen Testaments erleben. Schließlich wird Gottes Ehrwürdigkeit, seine Größe und Macht ja auch gerade in solchen Situationen deutlich, in denen wir sie schmerzlich erleben. Ulrich Neuenhausen hat mal gesagt, wir brauchen unerhörte Gebete, damit Gott Gott bleibt und nicht zu unserer Marionette wird. Ist einerseits ganz schön hart, aber im Grunde genommen ist da auch was dran. So passiert es auch in 2. Samuel 12. Hier kommt der Prophet Nathan zu David und macht ihn auf seine Schuld aufmerksam. David war ja für den Tod Urias verantwortlich, weil er dessen Frau Bathseba selbst zur Frau haben wollte. Nachdem Nathan David auf seine Schuld aufmerksam gemacht hat, bereut David seine Tat und bittet Gott um Vergebung. Gott verschont daraufhin sein eigenes Leben, lässt ihn aber durch Nathan ankündigen, dass sein Sohn trotzdem sterben wird, den er von Bathseba bekommen hat. Daraufhin legt sich David im wahrsten Sinne des Wortes Gott zu Füßen. Er liegt auf dem Boden, er fastet tagelang und fleht daraufhin, ja, Gnade in Gottes Augen zu finden. Und Gott lässt den Sohn trotzdem sterben. Ist ganz schön hart. Man fragt sich ja schon, Gott, warum musste das passieren? Was kann denn eigentlich der Junge dafür? Und es wäre so selbstverständlich oder einfach so menschlich gewesen, sich jetzt enttäuscht von Gott abzuwenden. Aber David reagiert ganz anders. Er steht von der Erde auf, er wäscht sich, er salbt sich, er zieht frische Kleider an und geht in das Haus des Herrn, um anzubeten. Und dann fragen ihn seine Knechte, was hat das zu bedeuten, was du da tust? Als das Kind lebte, hast du um seinetwillen geweint und gefastet. Nun aber, da das Kind gestorben ist, stehst du auf und isst? Er sprach, als das Kind noch lebte, da habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, wer weiß, ob der Herr mir nicht gnädig sein wird, sodass das Kind am Leben bleibt. Nun aber, da es tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? David ehrt Gott in dieser Situation gleich zweifach. Zum einen erkennt er Gottes Macht und Größe dadurch an, dass er sich ihm zu Füßen legt und von ihm Hilfe erwartet. Gerade weil Gott so groß und mächtig ist, ist er auch derjenige, an den wir unsere Klage richten dürfen. Trotzdem bekennt David, dass das Leben des Kindes voll und ganz in Gottes Hand liegt. Und das bedeutet auch, dass Gott das Recht hat, ja, ihm diesen Sohn zu nehmen. David kapituliert vor Gott. Er akzeptiert sein Handeln und erkennt dessen Macht und Souveränität an. Trotzdem ist das ganz schön hart und irgendwie auch nicht das, was wir heute Morgen gern gehört hätten, oder? Ich glaube, es ist aber total wichtig, dass wir diesen Unterschied zwischen Anbetung und Lobpreis kennen, weil wir sonst nämlich in der Gefahr stehen, Anbetung auf Lobpreis zu reduzieren und auf das fröhliche Singen von Liedern. Ja, aber Anbetung fängt nicht erst da an. Es ist riskant und ja, letztlich das als die einzige Form von Anbetung zu empfinden, weil dann nämlich unsere Fähigkeit, Gott anzubeten, immer davon abhängt, ob uns sein Handeln gerade dankbar stimmt oder nicht. Und dann entsteht dieser Widerspruch, von dem ich vorher erzählt habe. Wenn Anbetung aber nicht das Gleiche ist wie Lobpreis, dann müssen wir sie auch nicht auf das Singen von Liedern und auf das Ausdrücken von Lob und Dank reduzieren. Dann kann sogar Klage, wenn wir sie wie David an Gott richten, eine Form der Anbetung sein. Das wird auch in einem zweiten Aspekt von Anbetung deutlich. Weil Gott Gott ist und wir es nicht sind, dürfen wir uns ihm anvertrauen. So können wir die Haltung, um die es in der Anbetung geht und die ich gerade erläutert habe, Gottes Herrschaft anzuerkennen, total unterschiedlich empfinden. Eine Möglichkeit besteht darin, es als demütigend zu empfinden, uns Gott unterzuordnen. Schließlich liefern wir uns ihm dabei auch in gewisser Weise aus. Eine zweite Möglichkeit besteht aber darin, es als positiv zu empfinden, unsere eigene Stellung Gott gegenüber anzuerkennen. Nämlich dann, wenn wir von Gott erwarten, dass er seine Macht nicht einsetzt, um uns ins Verderben zu stürzen, sondern um sich uns gnädig zuzuwenden und unsere Situation zum Guten zu wenden. Gott Herr unseres Lebens sein zu lassen, kann uns auch die Last von den Schultern nehmen, unser Leben allein bewältigen zu müssen. Während meiner Bibelschulzeit war mein rechtes Handgelenk ganz besonders schwer von der Erkrankung betroffen. Es hatten schon 2 Operationen stattgefunden, um das Gelenk zu stabilisieren, aber ohne Erfolg. Es hatte nur wenige Monate gedauert, schon war das Handgelenk praktisch wieder nicht mehr zu gebrauchen. Ich konnte nicht schreiben, keine Hausarbeit übernehmen. Ja, ich konnte es quasi nicht mehr gebrauchen. Und so stand eine dritte Operation an. Sie war quasi meine letzte Chance auf ein einigermaßen funktionierendes Handgelenk. Und als wäre das nicht schon schwer genug gewesen, gab es in der OP einen technischen Defekt. Sie wurde abgebrochen und wurde 2 Wochen später wiederholt. Und an diesem Abend, als die OP abgebrochen wurde, da war diese Verzweiflung und dieses Gefühl, Gott und diese Situation so schutzlos ausgeliefert zu sein, so schwer und so groß, dass ich anfing, Gott regelrecht anzuschreien. Gott hat das nie ein Ende. Hilf mir doch. Es fällt mir so schwer, an dich zu glauben, wenn es mir so schlecht geht. Wo bist du? Es war nicht so, dass ich Gott anklagen oder mich von ihm lossagen wollte. Ich konnte nur nicht länger so tun, als wäre es mir wirklich egal, wie es mir geht. Ich konnte nicht länger so sagen, egal wie es mir geht, dir gehört mein Lob. Ich spürte, wie sehr ich Gott brauchte und wie sehr ich auf ihn angewiesen bin. Also brachte ich all meine Not zu Gott und am Ende lag ich wie David auf dem Boden und habe einfach kapituliert vor seiner Größe und Macht. Aber nicht nur das, ich habe mich in dem Moment auch meinem Schöpfer anvertraut. Ich lieferte mich Gott nicht nur aus, ich habe mich ihm vor allem anvertraut. Was meint ihr? Was bringt Gott mehr Ehre entgegen? Wenn wir nach außen hin singen, ich preise dich, egal was passiert, aber mit dem Herz nicht dabei sind? Oder wenn wir Gott dieses Herz zu Füßen legen und sagen, nimm's und hilf mir, ich brauche dich. Ehrt das Gott nicht sogar noch viel mehr, wenn wir ihm zutrauen, mit all dem umgehen zu können? So war es auch bei Hannah in 1. Samuel 1 und 2. Ja, ihre Not war, dass sie kinderlos war. Und das war zur damaligen Zeit eine Riesenschande, weil der Fortbestand der Familie nicht gesichert war. Sie wird aber nicht bitter über ihre Situation und wendet sich von Gott ab nach dem Motto, ich schaffe das schon alleine oder Gott wird mir eh nicht helfen, sondern sie klagt über Jahre hinweg im Heiligtum ihr Leid. Dabei wird sie vom Priester Eli beobachtet und weil er nur die Bewegung ihrer Lippen sieht, denkt er, sie ist eine Betrunkene. Und Hannah antwortet ihm, nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Auch Hannas Gebet war ein vertrautes und inniges Gespräch zwischen ihr und ihrem Schöpfer. Sie wusste um ihre Stellung und wusste, dass Gott der Einzige ist, der letztlich wirklich helfen kann. Und deswegen hat sie sich ihm anvertraut. Sie wendet sich in ihrer Not nicht enttäuscht von Gott ab, sondern erst recht zu Gott. Und so kann auch Klage eine Form der Anbetung sein, weil wir Gott darin wieder ganz Herr unseres Lebens sein lassen. Am Ende der Erzählung erfüllt Gott dann tatsächlich, was Hannah sich gewünscht hat. Sie bekommt einen Sohn. Und nun reagieren Elkanah und Hannah mit Lobpreis darauf. Sie preisen Gott, loben und danken für die erfahrene Rettung. Auch die Psalmschreiber halten es offensichtlich für ein legitimes Anliegen, Gott die eigene Not zu Füßen zu legen. Die Frage, ob wir das überhaupt dürfen, wird dabei gar nicht gestellt. Ganz selbstverständlich bringen die Psalmschreiber ja ihre Not Gott zu Füßen. Es gibt sogar eine eigene Psalmgattung, die Klagepsalmen, in denen Menschen ganz ausführlich klagen. Auch so sehr, dass wir vielleicht heute manchmal denken, das würde ich mich so nicht trauen. Sie klagen über ihre eigene Schuld, über alles, was sie überfordert und letztlich auch über Gott, dessen Handeln sie nicht verstehen und an dem sie verzweifeln. Vor allem aber bitten sie Gott um Hilfe. Und ja, sie sehen sich danach, dass er eingreift. Zwar erfüllt Gott nicht immer, worum er gebeten wird, aber oft bringt schon allein das Ausweinen bei Gott eine gewisse Linderung. Und im zweiten Schritt kommen die Psalmschreiber dann oft auch wieder zum Lobpreis. Auch dann, wenn gar nicht immer klar erkennbar ist, ob sich die eigentliche Situation überhaupt verändert hat. Zum Beispiel im Psalm 13. Bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Schau her, antworte mir, Herr, mein Gott. Ich habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll jauchzen über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Vielleicht fragst du dich jetzt, woher aber soll ich dieses Vertrauen zu Gott nehmen, wenn es mir schlecht geht? Woher kann ich wissen, dass ich mich ihm nicht ausliefere, sondern dass ich mich ihm anvertrauen darf und dass ich erwarten kann, dass er es gut mit mir meint? Schließlich sind Krisenzeiten ja oft gerade Situationen, in denen uns das schwerfällt, zu glauben, dass Gott es gut mit mir meint. Wir fühlen uns eher danach, als würden wir uns ihm ausliefern. In dem Psalmen bringt oft der Blick zurück die entscheidende Wendung. Der Psalmschreiber erinnert sich daran, dass Gott schon in der Vergangenheit positiv und zugunsten von Menschen gehandelt hat und erkennt daran, dass Gott gnädig und gütig ist. Zum Beispiel im Psalm 77. Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er sein Erbarmen im Zorn verschlossen? Ich sprach, darunter leide ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann. Darum gedenke ich an die Taten des Herrn. Ja, ich gedenke an deine früheren Wunder und ich sinne über all deine Werke und denke an deine Taten. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist ein so mächtiger Gott wie du? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Und wenn wir heute auf die Geschichte Gottes mit den Menschen zurückschauen, dann steht da doch eigentlich der größte Beweis für Gottes Liebe am Horizont, Christus am Kreuz. Und das ist der dritte Aspekt von Anbetung, den ich heute darstellen möchte. Der Blick auf Christus ist entscheidend. Denn wenn wir in schweren Zeiten unseren Blick auf den für uns gekreuzigten und auferstandenen Christus richten, kann uns das gleich in zweifacher Weise helfen, Anbetung im Leid leben zu können. Erstens kann uns dieser Schritt helfen, ja, in Zeiten, die uns an Gottes Liebe zweifeln lassen, an Gott dran zu bleiben. Wenn Gott sogar bereit war, seinen Sohn zu opfern, um uns von unserer größten Not, unserer Schuld zu befreien, kann es ihm jetzt nicht darum gehen, uns ins Verderben zu stürzen. Klar, wir können die Warum-Frage daran trotzdem nicht beantworten. Die bleibt erstmal unbeantwortet. Und trotzdem erleben wir Leid. Und das steht aber eben noch aus, dass er uns auch eines Tages von unserem Leid befreien wird. Und vielleicht kann uns diese Perspektive helfen, auch wenn wir ja im Moment Leid erleben und es auch nicht auflösen können, zumindest im zweiten Schritt den Weg zum Lobpreis zu finden und nicht in der Klage stehen zu bleiben, wenn wir unseren Blick auf Christus richten und erkennen, ja, dass das Gute noch kommt. So sagt es auch Paulus in Römer 8. Ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Zweitens hilft uns der Blick auf Christus, zu erkennen, dass Gott uns mit unserer Not und mit allem, was uns bewegt, bis zu unserer Erlösung nicht alleine lässt und von uns erwartet, dass wir all unseren Kummer herunterschlucken. Egal, wie es mir geht, ich lobe dich. Schließlich hat Jesus unseren Schmerz, unseren Kummer, all unsere Zerbrochenheit selbst erlebt, als er sie ans Kreuz getragen hat. Er weiß ganz genau, wovon wir reden. Und auch er hat seine Last nicht stillschweigend ertragen, sondern er hat sie im Vertrauen auf Gott zu ihm getragen und gesagt, Moment, okay, da habe ich es nicht drin. Genau, aber ja, Nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Aber nimm diesen Kelch von mir. Und ja, auch wir dürfen es Jesus gleich tun. Wir dürfen unsere Not zu Gott tragen. Auch wir dürfen uns ihm anvertrauen. Und letztlich leben wir genau dadurch wieder diese Beziehung, die Christus uns ja eigentlich auch ermöglicht hat, zu Gott. Und so fordert auch das Neue Testament an vielen Stellen immer wieder dazu auf, uns ja vertrauensvoll an Gott zu wenden. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheit, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wir müssen also dieses Paket, das wir mitbringen, nicht im Foyer abgeben, bevor wir richtig anbeten können. Wir dürfen es bei Gott ablegen. Genau wie Hannah, genau wie David, genau wie die Psalmschreiber, genau wie Christus, dürfen wir uns in unserem Leid Gott anvertrauen. Und dadurch ehren wir ihn, weil wir ihn wieder voll und ganz Herr unseres Lebens sein lassen und bekennen, dass wir auf ihn angewiesen sind. Trotzdem ist die Frage, was heißt das jetzt eigentlich ganz praktisch, vor allem auch als Gemeinde? Wie können wir ganz persönlich, aber auch als Gemeinde Anbetung so leben, dass diese drei Aspekte, Gott Herr über unser Leben sein zu lassen, uns vertrauensvoll an ihn zu wenden und den Blick auf Christus zu richten, zum Tragen kommen? Ich denke, es gibt da kein Patentrezept, weil es ja einfach Leitsituationen so individuell sind. Und trotzdem möchte ich die Predigt mit ein paar praktischen Gedanken abschließen und ein paar Ideen abschließen, wie man das leben kann als Gemeinde. Zum einen denke ich, und das ist, denke ich, auch in der Predigt deutlich geworden, dass es ganz wichtig ist, dass wir unser Verständnis von Anbetung an der Bibel ausrichten. Und es gibt noch viele weitere Aspekte, die ich jetzt in der Kürze der Zeit gar nicht ansprechen konnte. Zum Beispiel, was heißt es denn, den Geist und Wahrheit anzubeten? Und dass man sich ja einfach sich gemeinsam auf den Weg macht und das verstehen will, was heißt das? Und dann auch biblische Anbeter als Vorbild nimmt. Denn auch zum Beispiel Hiob ist ja ein großes Beispiel dafür. Es gibt noch viele weitere Personen der Bibel, die einfach im Leid anbeten. Und wir können über Lobpreislieder und Anbetungslieder in den Austausch kommen. Einmal über die Texte und dabei auch ja manche Lieder in einen größeren Kontext stellen. Wenn wir zum Beispiel das Lied »Dir gehört mein Lob« nehmen, die Aussage »Egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst« geht ja auf einen Bibelvers zurück aus dem Hiob-Buch. Und Hiob hat sehr intensiv geklagt und Gott gibt ihm am Ende recht. Und wenn wir das in den Kontext stellen, dann können wir das Lied vielleicht auch mit einer ganz anderen Haltung singen und es fällt uns vielleicht leichter. Und auch über andere Lieder können wir einfach ins Gespräch kommen. Helfen sie es uns, in Anbetung zu kommen, oder machen sie es uns schwer? Und wie können wir sie vielleicht anders, ja, anders empfinden? Und das ist vielleicht für jeden auch anders. Wir können auch über Lieder früherer Anbetung ja, ins Gespräch kommen. Zum Beispiel Paul Gerhardt. Wenn wir an die an Lieder früherer Generation denken, der hatte Leid noch einen anderen Stellenwert. Und das können wir uns durchaus auch heute zunutze machen. Einfach, dass wir daraus lernen und vielleicht auch, ja. Dann können wir gemeinsam die Formen, die wir von Anbetung in der Gemeinde haben, erweitern. Wenn wir merken, dass nicht nur das Singen von Liedern Anbetung ist, dann können wir auch andere Formen wählen, zum Beispiel gemeinsam Psalmen zu beten und damit in Worte zu fassen, wofür uns selbst vielleicht manchmal Worte fehlen. Oder auch Zeiten der Stille, die dazu einladen, einfach Gott das eigene Herz auszuschütten. Und auch Fürbitte, wenn wir es ja wirklich als Teil von Anbetung verstehen, kann dann eine Form von Anbetung sein. Dann können wir sogar gemeinsam unser Leid zu Gott klagen und Leute, die Leid erleben, nicht in ihrem Leid alleine lassen, sondern gemeinsam das zu Gott tragen. Und als letzter Gedanke, wir können den Weg zum Lobpreis gemeinsam gehen. Wenn wir diesen ersten Schritt der Klage einfach ja unter uns leben können, dass wir dann auch uns an das erinnern, was wir durch Christus haben und davon ausgehend dann eben auch den Weg zum Lobpreis finden.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.